Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Willkommen zu einer neuen Folge von Blackbox, dem Psycrime Podcast. Wir freuen uns wahrscheinlich hoffentlich genauso doll, wie ihr euch freut. Und wir haben in der heutigen Folge ein Thema mitgebracht, nach dem ihr uns schon häufiger gefragt habt. Wir sprechen in der heutigen Folge nämlich über Misshandlungen im Elternhaus und darüber, was das mit Kindern und Jugendlichen machen kann, was es anrichten kann. Und wir sprechen heute über sogenannte transgenerationale Traumata und den Kreislauf der Gewalt, der sich über mehrere Generationen erstrecken kann.
Ich muss sagen, ich freue mich auf diese Folge total, denn, na gut, die treuen Hörer wissen es ja, dass ich systemische Psychotherapeutin bald bin. Bald ausgebildet, fertig. Und ich finde es so spannend, dass wir über transgenerationale Traumata reden und über solche systemischen Muster, weil, ich weiß nicht, also ich meine, das war ja auch der Grund, warum ich mich für die systemische Therapie entschieden habe, weil ich es einfach so spannend finde, was solche Systeme in uns auslösen können oder in uns festhalten können. Bevor wir allerdings mit der offiziellen Folge starten, haben wir wie jedes Mal unsere Rubrik Mails, Nachrichten von HörerInnen dabei. Und wir haben heute eine Nachricht dabei von einer Hörerin, die Folge 115 zum Täterprofil Mario Medaracke gehört hat und sich bei uns gemeldet hat mit eigenen Gedanken und Überlegungen zu dieser Folge, die wir in der Folge noch nicht angesprochen haben.
Triggerwarnung: In der Diskussion, die wir jetzt anfangen werden und auch in dem Fall, auf den sich die Hörermail bezieht, geht es um sexuelle Gewalt und um Vergewaltigung. Also überspringt die nächsten, ich würde sagen, so 9 Minuten, wenn ihr mit dem Thema eher Herausforderungen habt und das lieber nicht anhören möchtet.
Sie hat sich gefragt, ob Mario M. nicht auch eine Autismus-Spektrum-Störung gehabt haben könnte und ob eben unzureichende Sozialisation nicht auch ein Grund für seine Taten hätten sein können. Als Zeichen oder Anzeichen dafür nennt sie die Tatsache, dass er sich zu kindlichen Dingen hingezogen fühlte, dass er einen sehr hohen IQ hatte, dass er im Hyperfokus Grundbedürfnisse wie Essen vergessen hat und auch, dass er natürlich sowas wie eine Hypersexualität gezeigt hat. Und das sagte sie aufgrund der Tatsache, dass sie sich in der letzten Zeit sehr viel mit ASS beschäftigt, also mit der Autismus-Spektrum-Störung, hat sie aufhorchen lassen und hat sie die Frage stellen lassen: Kann das nicht vielleicht auch damit zusammenhängen? Kleiner Reminder für diejenigen, die jetzt sich gar nicht mehr so richtig an den Fall Mario M. erinnern können. Mario M. entführte im Januar 2006 die 13-jährige Stefanie in Dresden und hielt sie 5,5 Wochen lang in seiner Wohnung gefangen. Während dieser Zeit wurde sie mehrfach missbraucht, gefesselt und in eine Holzkiste gesperrt. Die Polizei konnte sie dann schließlich befreien und im Dezember 2006 wurde Mario M. zu 15 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Jetzt natürlich die Frage an uns: Wie würden wir das denn einordnen? Denn im Urteil und auch im psychiatrischen Gutachten war ja nie die Rede von einer möglichen Autismus-Spektrum-Störung. Was denkst du?
Also ich persönlich habe den Gedanken damals auch nicht gehabt. Von den Verhaltensweisen, die Mario M. gezeigt hat, hat mich das jetzt im ersten Moment erstmal nicht an Autismus denken lassen. Ich verstehe aber, wo die Hörerin herkommt, in Anführungszeichen. Also welche Eigenschaften oder auch Verhaltensweisen sie aufgezählt hat, die man durchaus in diesem ASS-Spektrum, in Anführungszeichen, sehen oder verorten könnte. Aber ich finde, es gibt einige Punkte, die tatsächlich gegen Autismus bei Mario M. sprechen. Das erste, was mir selber einfällt, ist die Tatsache, dass Autisten normalerweise eher zwischenmenschliche Beziehungen ja eher meiden, also eher nicht aktiv versuchen, enge zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Mhm. Mario M. hingegen möchte unbedingt eine Partnerin, will sie aber auch gar nicht als gleichwertige Person, sondern als Besitz. Das heißt ja auch in unserer Folge, hat das auch der Gutachter damals gesagt, das sprechen wir da auch an, dass er damals ein Mädchen gesucht hat, das sich ihm vollkommen unterwirft oder dass er formen kann, so wie er sie haben will. Mhm. Und das passt für mich ehrlicherweise nicht ganz in das Thema ASS rein.
Ja. Was mir noch aufgefallen ist, also was mein erster Gedanke bei dieser Nachricht war, ist, dass ich noch im Kopf habe, dass Mario M. sehr wenig Empathie gezeigt hat, beziehungsweise als wenig empathiefähig eingestuft wurde. Und das ist auch was, was meiner Erfahrung nach nicht zusammenpasst mit Autismus. Denn es ist zwar schon so, dass Autisten oft Schwierigkeiten haben, Emotionen von anderen zu erkennen oder sie richtig zu interpretieren oder vielleicht auch die eigenen Emotionen richtig zu interpretieren oder zu kontrollieren. Aber es ist schon so, dass sie starkes Mitgefühl empfinden können, sobald sie verstehen, dass jemand leidet. Und bei Mario M. können wir schon davon ausgehen, dass er verstanden hat, dass Stefanie immer wieder bei ihm gelitten hat.
Ja. Ja, ich sehe auf jeden Fall den Punkt. Was ich auch noch im Kopf hatte, war dieses Thema Kontrolle. Das war bei Mario M. ja sehr, sehr stark vertreten. Also er war ja sehr, sehr dominant. Allein dieses Einsperren in eine Kiste, auch ohne Atemlöcher, Luftlöcher, hat ja einen sehr krassen Kontrollgedanken. Er selber hat in den Tagen, also in diesen Wochen, in denen er Stefanie festgehalten hat, versucht, sie zu erziehen, sie massiv zu unterwerfen und hat sie gar nicht betrachtet als eigenständigen Menschen, der eigene Bedürfnisse und Rechte hat. Und Autisten haben zumindest aus diagnostischer Perspektive, wie schon gesagt, eher Schwierigkeiten mit sozialen Interaktionen und das Bedürfnis nach Dominanz wäre allein deswegen jetzt auch nicht besonders ausgeprägt, weil die Dominanz über jemanden auch bedeutet, dass ich mich mit der Person intensiv auseinandersetzen muss. Und das Thema, also Autismus an sich, hat jetzt erstmal ja nichts mit Manipulation oder sadistischen Neigungen oder so zu tun. Natürlich könnte man jetzt argumentieren und könnte sagen, vielleicht hatte Mario M. ja eine ASS und on top eine Persönlichkeitsstörung. Das kann man natürlich nicht ausschließen, sowas gibt es. Aber ich glaube, bei dem, was wir gerade so überlegt haben und diskutiert haben, allein diese drei Punkte wären für mich halt was, weswegen ich gar nicht, also nicht eher nicht an eine ASS gedacht habe, obwohl ich den Gedankengang dahinter und die Argumentation dahinter schon verstehen kann. Aber für mich schließen diese drei Punkte diese Diagnose aus.
Ja, ja, ich kann es auch schon verstehen. Ich meine, es ist schon irgendwie auffällig, dass er zum Beispiel auch die Pfefferkörner dann unbedingt gucken wollte. Das wollte er, meine ich ja, nach den Vergewaltigungen mit Stefanie, wollte er, dass sie mit ihm zusammen die Pfefferkörner guckt. Und es ist ja schon ein sehr spezieller Wunsch für einen erwachsenen Mann, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann da so den Gedanken schon verstehen, dass er so auf so kindliche Inhalte fokussiert ist. Auch dieser Fokus, also dass er im Hyperfokus Essen und Trinken vergisst, während er, glaube ich, da nächtelang zockt. Genau, also wie du sagst, ich kann total verstehen, wo sie herkommt. Allerdings bin ich auch eher dabei, dass ich auch glaube, dass es nicht zutrifft. Auch wenn es natürlich verschiedene Schweregrade von Autismus gibt. Aber ich denke auch deswegen, weil da ein psychiatrischer Sachverständiger ja dabei war, dass wäre so eine Störung vorhanden gewesen, dann wäre das ja wahrscheinlich zumindest mal im Gutachten als Differentialdiagnostik aufgetaucht.
Ja, zumal ich finde, dass die Verhaltensweisen wie Hyperfokus oder sich zu kindlichen Dingen hingezogen fühlen schon etwas zu tun haben kann mit mangelnder emotionaler Reife oder auch mangelnder emotionaler Kompetenz. Oder zum Beispiel eben auch, ich meine, Hyperfokus kennen auch Leute, die nicht, in Anführungszeichen, auf dem Spektrum sind. Und die Persönlichkeitsmerkmale und auch diese, ich glaube, es waren sogar diagnostizierte Persönlichkeitsstörungen, die er hatte. Mhm. Und zwar im Bereich Schizoid, aber auch Paranoid. Die können ja häufig auch was Zwanghaftes haben und etwas emotional sehr Unreifes. Und für mich würde an der Stelle, also für mich würden diese Persönlichkeitsstörungen diese Eigenschaften auch erklären. Und bis zu einem gewissen Grad sind solche Eigenschaften am Ende des Tages ja auch noch auf dem Normalspektrum vertreten. Also ich kann ja auch einen Hyperfokus haben und das Essen vergessen und das kann mir regelmäßig passieren. Und das macht mich nicht zu jemandem, der sich auf dem Spektrum befindet.
Ja. Dennoch fand ich die Überlegungen von ihr sehr spannend und haben auf jeden Fall dazu geführt, dass wir uns nochmal mit der Thematik beschäftigt haben. Und ich möchte euch alle, die da gerade zuhören, einfach nur ermutigen, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Gedanken, Hypothesen habt oder auch vielleicht eigene Erfahrungen, die ihr mit uns teilen wollt, da könnt ihr uns jederzeit schreiben auf Instagram, da heißen wir Blackbox der Podcast, alles klein zusammengeschrieben. Oder ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben an blackboxderpodcast@gmail.com.
Freunde, kommen wir damit jetzt zum eigentlichen Inhalt der heutigen Folge. Es ist passiert. Ich glaube, das hat es in der Geschichte von Blackbox meines Wissens nach noch nie oder erst einmal gegeben. Ich habe eine Netflix-Dokumentation, Serie, Folge, nennt es wie ihr wollt, gesehen, die Maxi nicht kennt.
Also, das ist jetzt eine mutige Behauptung. Von welcher Doku redest du denn?
Sie heißt I Just Killed My Dad.
Nee, kenne ich nicht.
Ich wusste es.
Okay.
Ich wusste, dass du sie nicht gesehen hast, weil du hättest mir davon erzählt.
Ah, ja, jetzt werde ich sie wahrscheinlich heute oder morgen gucken.
Okay. Also, ich habe eine Netflix-Dokumentation angeschaut und ich musste bei dem Fall direkt an zwei Dinge denken, zu denen ihr euch eine Folge gewünscht habt. Und deswegen habe ich diese Dokumentation, diesen Fall aufgearbeitet und in die heutige Folge gepackt und natürlich die psychologischen Hintergründe dazu ebenfalls aufgearbeitet, damit wir heute darüber sprechen können. Denn es geht, wie anfangs schon gesagt, heute um Misshandlungen im Elternhaus und das, was das mit Kindern und Jugendlichen macht. Und es geht um transgenerationale Traumata und um den Gewaltzirkel quasi, wenn man so will. Also um Gewalt, die über Generationen hinweg weitergegeben wird. Und mir ist es total wichtig, dass wir darüber sprechen. Alle von euch, die den Podcast schon lange hören, wissen, ich bin bekannt für moralische Appelle. Ich bin bekannt für arbeitet eure Erfahrungen auf, befreit euch von den Dingen, die euch aus eurer Vergangenheit noch belasten, übernehmt Verantwortung für euch, für eure Gefühle, für euer Verhalten, für das, wer ihr seid. Und in diesem Sinne habe ich mich mehr oder weniger doppelt gefreut, diese Folge heute zu machen, weil mir das Thema persönlich total am Herzen liegt. Der Fall hat 3 40 Minuten lange Netflix-Folgen gefüllt. Er ist also in dieser Podcast-Folge stark gekürzt. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber ich glaube, es wollte niemand, dass ich 3x 45 Minuten Netflix-Folge nacherzähle. Ich kann euch aber empfehlen, die Doku zu gucken.
Und bevor wir jetzt mit dem Fall starten, haben wir die zweite Triggerwarnung in dieser Folge für euch. Denn auch in dem folgenden Fall geht es um sexuelle Gewalt und auch um körperliche Gewalt. Heißt, ihr kennt das Spiel, überspringt, wenn das schwierig für euch ist. Und hört euch dann vielleicht die Diskussion an, die aber allerdings auch vorsichtig, denn es kann gut sein, dass wir da auch über diese Themen sprechen.
In einer warmen, feuchten Nacht im Juni 2019 liegt Baton Rouge unter einem dunklen, sternenlosen Himmel. Die Straßen der Vorstadt sind still, nur hin und wieder durchbricht das Zirpen der Grillen die Stille. Doch anders als die meisten anderen Bewohner schläft in dem Haus der Greenville Springs Road niemand. Die Lichter sind gedimmt, der Hausflur in schummriges Licht getaucht, das kaum durch die Fenster dringt. Um 2.55 Uhr zerreißt ein Schuss die Stille der Nacht. Nur kurz darauf folgen ein zweiter und ein dritter Knall, dann ist es wieder still. Sekunden später öffnet sich die Haustür. Ein Teenager taumelt heraus. Schnell atmend, mit Blut an seinem T-Shirt, wankt er den schmalen Weg bis zur Straße hinauf, setzt sich auf den Bordstein und zieht mit spitzen Fingern sein Smartphone aus der Tasche. Zielsicher tippt er auf das grell erleuchtete Display. 911. Als sich am anderen Ende der Leitung der Dispatcher meldet, antwortet der Junge ruhig, beinahe unnatürlich gefasst. Ich habe meinen Vater getötet. Ohne Zittern in der Stimme beschreibt er dem Beamten, dass er geschossen hat. 3-mal. Direkt auf seinen Vater. Bert Templet. Als die Polizei das Haus betritt, liegt Bert Templet in einer Blutlache. Noch lebend, aber schwer verletzt. Wenige Tage später erliegt er seinen Verletzungen. Während der Notarzt sich um den schwer Verletzten kümmert, bleibt der Teenager draußen sitzen. Die Polizisten legen ihm Handschellen an. Er tut, was sie von ihm wollen, legt seine Hände auf den Rücken und wehrt sich nicht, als das Metall mit einem Klicken zuschnappt. Noch während die Ärzte den blutenden Mann in das nächste Krankenhaus transportieren, bringen die Polizisten den Teenager aufs Revier. Sie wollen wissen, was in dieser Nacht geschehen ist. Vor allem aber wollen sie wissen, warum dieser Junge ohne jegliche Emotionen die Tötung seines eigenen Vaters gesteht. Die Vernehmung beginnt. Anthony sitzt still, aufrecht, seine Hände gefaltet auf dem Tisch. »Wer lebt mit dir in dem Haus?«, fragt der Ermittler. »Nur mein Vater und ich«, antwortet Anthony monoton. »Ihre Beziehung? Schwierig. Sie kommen nicht miteinander klar. Er mag seinen Vater nicht besonders. Er beleidigt ihn, macht ihn fertig. In seinem Gesicht ist dabei keine Emotion zu erkennen. Keine Wut, keine Angst, keine Reue. Der Abend vor dem Mord? Normal. Sie essen zusammen, doch mitten in der Nacht wacht Anthony auf und sieht seinen Vater an seinem Bettrand sitzen und sein Handy durchsuchen. Als er Nachrichten von seiner Ex-Frau sieht, gerät Bert in Rage. Ein Streit beginnt. Die Stiefmutter hatte ihn vor 6 Monaten verlassen. Bert wollte sie zurück, aber sie wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Bert wird wütend. Er schreit, versucht Anthony zu schlagen, ihn zu packen. Anthony kann fliehen, rennt in das Badezimmer und verriegelt die Tür. Sein Vater hämmert dagegen. Das Holz splittert, die Tür bekommt Risse. Anthony sieht sich um, sein Herz rast. Auf einer Ablage liegen 2 Revolver seines Vaters. Er greift sie. Er weiß nicht, was er tun soll. Sein Vater schreit. Willst du mich erschießen, du Motherfucker? Anthony sagt nichts. Er zittert. Er hat Angst. Angst um sein Leben. Dann wird es still. Die Schläge gegen die Tür hören auf. Vorsichtig entriegelt er die Tür, tritt hinaus und drückt ab. In dem Verhör betont er immer wieder, es sei Notwehr gewesen, doch die Ermittler stellen klar, er hätte durch das Fenster im Badezimmer fliehen können. Sein Vater hatte schon längst aufgehört, gegen die Tür zu treten. Kann man da wirklich von Notwehr sprechen? Die Polizei untersucht derweil das Haus. Es gibt keine Spuren eines Kampfes, keine blauen Flecken an Anthonys Körper, keine Wunden. Das Haus ist sauber. Unnatürlich sauber. Kein dreckiges Geschirr in der Spüle. Die Ermittler zweifeln. War Anthony überhaupt in Gefahr? Sie planen eine Anklage wegen Mordes. Noch in der Nacht der Verhaftung am 3. Juni 2019 wird Birds Ex-Frau Susan informiert. Ihr Ex-Mann sei angeschossen worden. Er hänge nur noch an Maschinen. Kein Lebenszeichen. 3 Tage später entscheidet sie, die Geräte abschalten zu lassen. Bert Templet stirbt an einem Schuss in den Kopf. Bereits am selben Tag durchkämmen die ersten Reporter die Nachbarschaft. Sie wollen wissen, wer diese Leute waren. Wer war Bert Templet, der Vater, den sein eigener Sohn erschoss? Doch die Nachbarn sind überrascht. Viele von ihnen kennen nicht einmal Berts Namen. Niemand aus der kleinen Nachbarschaft hatte je enger mit ihm zu tun gehabt. Er war ein seltsamer Mann, sagen sie, unbeliebt, oft betrunken. Niemand wusste viel über ihn, über Anthony erst recht nicht. Niemand hatte den Jungen jemals gesehen. Nach 2 Wochen im Gefängnis wird Anthonys Kaution auf $100.000 festgelegt. Die Polizei ermittelt nunmehr wegen Mordes gegen ihn. Gleichzeitig versuchen die Beamten, mehr über den Jungen herauszufinden. Wer ist Anthony? Und warum gibt es keine Unterlagen über ihn? Sie stoßen auf Susan Templet, Birds Ex-Frau und dessen Sohn. Susan erzählt ihnen mehr von ihrem Leben mit Bert und der finalen Trennung. Die beiden lernen sich in einer Sportsbar kennen. Beide mögen Bier, Partys und Spaß. Als sie zusammenziehen, ist Anthony erst 7. Er ist freundlich, fröhlich, ein witziges Kind. Doch je älter er wird, desto mehr zieht er sich zurück. Immer mehr Zeit verbringt er allein in seinem Zimmer. Immer häufiger geht er seinem Vater aus dem Weg. Dieser kritisiert ihn ständig. Mit jedem Jahr scheint Anthony mehr aus dieser Welt zu verschwinden. Nur wenn Susan etwas mit ihm unternimmt oder ihn nach seiner Meinung und seinen Wünschen fragt, blitzen seine Augen und er lächelt. Doch über die Jahre wird auch das immer weniger, bis es schließlich so scheint, als habe Anthony alles in sich verschlossen. Selbst Susan macht sich mittlerweile Sorgen, hat Angst um und vor Anthony. Wirkt er doch so, als hätte er keinerlei Gefühle mehr. Weder Freude, noch Empathie, noch Angst. Während der Junge sich immer weiter zurückzieht, werden die Schlingen, die Bert um die kleine Familie zieht, aber immer enger. Susan erzählt, wie er das Haus mit Kameras ausstattet. Jedes Zimmer, jede Tür, jede Einfahrt. Nur ihr Schlafzimmer bleibt privat. Angeblich dient es ihrer Sicherheit. Als Anthony 16 ist, beginnt er zu arbeiten in einer Gärtnerei. Bert hatte ihm den Job verschafft, doch als der Gärtnereichef Anthony kennenlernen will, spricht nur Bert für ihn. Anthony sagt bei diesem Termin kein Wort. Am Arbeitsplatz merken seine Kollegen schnell, irgendetwas stimmt nicht. Anthony kennt keine Filme, er weiß nicht, wer Tom Cruise ist und hat noch nie jemandem einen High Five gegeben. Als eine Kollegin ihm das erste Mal die Hand zum Abklatschen reicht, schaut er sie verwirrt an. Er weiß nicht, ob er Großeltern hat, er kennt den Namen seiner Mutter nicht. Er kann nicht sagen, in welcher Schulklasse er ist. Eines Tages fällt einer Kollegin von Anthony sein Lebenslauf in die Hände. Sein Name steht darauf, seine bisherigen Erfahrungen. Doch etwas irritiert sie. Unter Education liest sie Kaplan Prep. Sie runzelt die Stirn. Kaplan Prep? Das ist keine Schule, sondern ein Unternehmen. Anthony hat keinen Schulabschluss. Es gibt nicht mal einen Nachweis über Unterricht. Sie merkt sofort, Anthony hat nie eine Schule besucht. Sein angeblicher Heimunterricht war nichts weiter als die Lüge seines Vaters. Als Bert eines Tages sogar in der Gärtnerei anruft und wissen will, warum Anthonys GPS-Tracker sich seit 30 Minuten nicht bewege, was der Junge gerade mache, ist allen Kollegen klar, Bert Template ist ein sehr merkwürdiger Mann, der seinen Sohn lückenlos überwacht. Wenige Wochen später erfährt die Kollegin von Birds Tod und der Schießerei zwischen Anthony und seinem Vater. Nun lässt ihr der Gedanke keine Ruhe mehr, dass Anthony die ganze Zeit von seinem Vater misshandelt wurde und dass er unbedingt Hilfe braucht. Sie beginnt zu recherchieren, spricht mit Bekannten, sucht in sozialen Netzwerken nach Spuren. Wer ist dieser Junge wirklich und wo ist seine Familie? Schließlich wendet sie sich an eine DNA-Forscherin, die Erfahrung darin hat, verlorene Verwandte aufzuspüren. Gemeinsam tauchen sie in tiefe Archive des Internets ein, in vergessene Datenbanken, versteckte Spuren. Und dann stoßen sie auf etwas Ungeheuerliches. Ein ganzes Verzeichnis voller Straftaten, alle begangen von Bert Template. Immer wieder Körperverletzung, immer wieder Gewalt. Eine Anzeige sticht besonders ins Auge. Ein gewalttätiger Angriff auf ein Familienmitglied, ausgerechnet im Jahr 2001. Das Jahr, in dem Anthony geboren wurde. Die DNA-Forscherin lässt nicht locker. Über Umwege stößt sie auf eine Frau namens Natasha. Ein Name, ein Kontakt, ein Hoffnungsschimmer. Natasha ist Anthonys Halbschwester. Und sie sucht schon lange nach ihm. Innerhalb weniger Tage steht die DNA-Forscherin dann in Kontakt mit Anthonys leiblicher Mutter. Eine Frau, die ihren Sohn seit über 10 Jahren vermisst. Als Beweis schickt sie ein Foto. Ein Foto von einem verblichenen Suchflyer. Die Ränder sind leicht eingerissen, die Farben vom Sonnenlicht ausgeblichen, doch das Gesicht darauf ist unverkennbar. Ein kleiner Junge mit großen, ernsten Augen. Darunter in dicken Buchstaben das Wort vermisst. Anthony Template, 5 Jahre alt. Anthony Template wird am 13. September 2001 in Texas geboren, als Sohn von Theresa Webb und Bert Template. Doch von Anfang an ist das Leben seiner Eltern alles andere als ein Märchen. Theresa begegnet Bert in einer Zeit, in der sie selbst in den Trümmern einer gescheiterten Ehe steht. Sie ist alleinerziehend, Ihre Kinder aus erster Ehe sind 9 und 12 Jahre alt und ihr Alltag ist von harter Arbeit geprägt. Jeden Tag steht sie in einem Crab Shack, serviert Essen, füllt Getränke nach und versucht irgendwie über die Runden zu kommen. Und dann taucht er auf. Bert. Er kommt zum Essen, schaut sie an und von diesem Moment an beginnt etwas, das Theresa damals für eine zweite Chance hält. Ihre Familie aber ist skeptisch. Sie warnen sie, haben sie doch ein komisches Bauchgefühl. Doch Theresa hört nicht auf sie. Schon nach wenigen Monaten zieht sie mit Bert nach Houston. Sie hofft, dass sie zusammen eine Zukunft aufbauen können, dass er ihr ein besseres Leben ermöglichen wird. Doch es dauert nicht lange, bis sich diese Hoffnung in Luft auflöst. Bert ist kein Mann, der liebt. Er ist ein Mann, der besitzt. Ihm geht es nicht um Theresa, sondern darum, dass sie für ihn da ist, dass sie ihn ansieht, ihm zuhört. Und wenn sie das nicht tut, wird er wütend. Bald reicht die Wut allein nicht mehr aus. Dann muss seine Faust herhalten. Manchmal schreit er nur, manchmal schlägt er zu. Dann kommt das Kokain. Die Nächte, in denen er unberechenbar wird. Theresa weiß, dass sie gehen muss. Aber wie? Bert kontrolliert jeden ihrer Schritte. Seine Launen wechseln wie der Wind. Sie weiß nie, was ihn als nächstes triggern wird. Irgendwann beginnt er, sie so heftig zu schlagen, dass sie eine ganze Woche nicht aus dem Bett kommt, doch sie bleibt. Und einige Jahre später kommt Anthony zur Welt. Sein Vater aber ist nicht da, um seine Geburt mitzuerleben, denn Bert sitzt zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis. Theresa hatte ihn angezeigt, nachdem er sie so schwer misshandelt hat, dass sie es nicht mehr ertragen konnte. Doch Bert lässt nicht locker. Kaum ist er entlassen, taucht er vor Theresas Tür auf. Er sagt, er wolle sich um seinen Sohn kümmern. Theresa willigt ein, ihn zu sehen. Doch ein Moment der Unachtsamkeit genügt und Bert ist weg. Mit dem 7 Monate alten Anthony auf dem Arm verschwindet er. Tagelang bleibt er unauffindbar. Theresa ruft die Polizei, immer wieder. Aber niemand hilft ihr. Niemand hält ihn auf. Am Ende bleibt ihr nur eines. Zu akzeptieren, dass er ihren Sohn mitgenommen hat und zu hoffen, dass er wiederkommt. Sie weiß, dass er es nur tut, um sie zu bestrafen. Es geht ihm nicht um Anthony, es geht um Kontrolle. Einige Tage später steht Bert mit dem Baby wieder vor der Tür und die beiden führen die eigentlich zerbrochene Beziehung weiter, als sei nichts geschehen. Theresa selbst kommt aus einem gewalttätigen Zuhause. Ihr Vater hat sie missbraucht, ihre Mutter war gefangen in einem Kreislauf der Gewalt. Sie kennt es nicht anders. Sie hat nie gelernt, wie man sich daraus kämpft. Ihre Strategie? Verdrängen. So wie sie es immer getan hat. Doch die Gewalt eskaliert weiter. Im Jahr 2006 erreicht Birds Wut einen neuen Höhepunkt. Er will, dass Theresa eine Lebensversicherung abschließt. Doch sie weigert sich. Stattdessen hinterlässt sie überall versteckte Notizen in ihrer Wohnung. Wenn ich tot bin, war es Bert. Dann klopft es eines Tages an ihrer Tür. Draußen steht ein Mann. Bert hat mich angeheuert, um dich umzubringen, sagt er. Ich werde es nicht tun, aber du musst sofort verschwinden. Das ist der Moment, in dem Theresa begreift, dass sie sterben wird, wenn sie bleibt. Sie packt in aller Eile ihre Sachen, nimmt ihren Sohn, will das Haus verlassen. Doch dann hört sie quietschende Reifen, Birds Wagen hält vor der Tür und sie hat keine Chance zu entkommen. Also bleibt sie wieder bei ihm und wartet auf den richtigen Moment. Der Moment kommt, als Birds Eltern zu Besuch sind. Sie sieht ihre Chance. Wenn sie mit ihnen geht, kann sie fliehen. Doch Bert hält sie auf. Du kannst gehen, sagt er. Aber mein Sohn bleibt hier. Theresa hat keine Wahl. Sie geht und lässt Anthony zurück. Es ist die schwerste Entscheidung ihres Lebens, aber sie glaubt, dass sie nur so überleben kann. Einige Wochen vergehen, dann kehrt sie zurück, sucht nach Bert und Anthony, doch das Haus ist leer. Sie alarmiert Anwälte, ruft die Polizei. Schließlich, nach langem Kampf, bekommt sie das alleinige Sorgerecht für Anthony zugesprochen, aber Bert taucht unter mit ihrem Sohn. Monatelang sucht Theresa die beiden. Sie verteilt Flyer, durchsucht Schulakten. Schließlich kommt sie Birds Eltern auf die Spur, ruft sie an und erfährt, dass Anthony sogar dort ist. Sofort fährt sie hin, aber niemand öffnet ihr die Tür. Wieder verteilt sie Flyer, versucht Druck aufzubauen, geht vor Gericht und endlich gewinnt sie. Mit Polizeigewalt wird Bird gezwungen, Anthony herauszugeben. Als Theresa ihren Sohn endlich wieder sieht, leuchten seine Augen. Er scheint wochenlang nicht draußen gewesen zu sein. Sie nimmt ihn mit nach Texas, zurück zur Familie. Die ersten Monate sind wie ein Neubeginn. Anthony spielt im Garten, lacht mit seiner Großmutter. Es ist ein Hauch von Normalität, ein Leben, das Theresa ihm immer hätte geben wollen. Aber Bird hat nicht aufgegeben. Er schafft es, die Polizei davon zu überzeugen, dass er das alleinige Sorgerecht verdient. Tagelang beobachten Polizeibeamte Theresas Haus. Am 15. Juni 2007 klopfen sie schließlich an die Tür. Theresa selbst ist nicht da, nur ihre Mutter passt auf ihren Enkel auf. Der Polizist macht ihr klar, dass Bird seinen Sohn zurückfordert. Er duldet keinen Widerspruch. Wenige Minuten später verlässt er das Haus, mit dem 5-jährigen Anthony auf dem Arm. Der Junge sieht sich noch einmal um, aber seine Großmutter kann nichts tun. Das nächste Mal wird Anthony seine Großmutter 12 Jahre später im Gerichtssaal wiedersehen. An dem Tag, an dem er selbst vor Gericht steht. Im Gericht ist es still, als Anthony den Saal betritt. Er trägt ein einfaches Hemd, die Schultern gesenkt, der Blick auf den Boden gerichtet. Er sieht nicht aus wie jemand, der seinen eigenen Vater erschossen hat. Kein wilder Blick, keine Spur von Wut oder Bedauern, nur diese merkwürdige Stille, die ihn umgibt. Die Anklage lautet zunächst auf Mord zweiten Grades, ein Verbrechen, das eine lebenslange Haftstrafe bedeutet. Doch sein Anwalt, Jared Ambo, glaubt nicht an diese Version der Geschichte. Er sieht keinen eiskalten Mörder in Anthony. Er sieht einen Jungen, der nie eine Kindheit hatte. Einen Jungen, der eingesperrt, isoliert, kontrolliert wurde. Einen Jungen, der an diesem Abend keine andere Wahl sah. Er ist nicht gefährlich, argumentiert Ambo vor Gericht. Er ist ein Opfer, ein Kind, das niemand beschützt hat. Doch die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Sie zweifelt an der Version der Selbstverteidigung. Es gibt keine blauen Flecken, keine Wunden an Anthony, die darauf hindeuten, dass er in jener Nacht angegriffen wurde. Im Haus gibt es keine Spuren eines Kampfes. Alles ist ordentlich, sauber, unberührt, so als wäre nichts passiert, bis die Schüsse fielen. Er hätte weglaufen können, sagen sie. Er hätte sich verstecken können. Aber stattdessen hat er geschossen. Trotz der Zweifel beginnen sich die Beweise gegen Bird zu stapeln. Die Berichte über Missbrauch, die Videoüberwachung des Hauses, der Kokainkonsum, die Aussagen von Zeugen, die von Birds Gewalt erzählen. Langsam dreht sich der Fall. Die Anklage wird auf Totschlag herabgestuft. 2021 steht Anthony dann erneut vor Gericht. Diesmal geht es nicht mehr um Mord, sondern um fahrlässige Tötung. Nachdem er 3 Jahre lang in Unsicherheit gelebt hat, bekennt er sich der fahrlässigen Tötung schuldig. Er senkt den Blick, seine Hände ruhen reglos auf dem Tisch vor ihm. Er weiß, dass dies sein Schicksal besiegelt. Doch es ist ein Schicksal, das weit besser ist als das, was ihm einst drohte. Nachdem er 3 Jahre lang in Unsicherheit gelebt hat, bekennt er sich der fahrlässigen Tötung für schuldig. Er senkt den Blick, seine Hände ruhen regungslos auf dem Tisch vor ihm. Er weiß, dass dies sein Schicksal besiegelt. Doch es ist ein Schicksal, das weit besser ist als das, was ihm einst drohte. Der Richter hört sich Anthonys Geschichte an. Die Jahre der Isolation, die Misshandlung, die Kontrolle, die Angst. Er spricht davon, dass Anthony nie eine Klasse in der Schule abgeschlossen hat, weil er nie eine Schule besuchen durfte. Und er macht Anthony eine Auflage. Er muss seinen Highschool-Abschluss nachholen. Es ist eine Chance, die er nie hatte. Eine Hoffnung auf ein Leben, das mehr ist als nur Überleben. Die Staatsanwältin Dana Cummings fasst die Anklage zusammen. Sie spricht von der Nacht des Verbrechens, von Birds Wut, von dem Streit um das Telefon, das er kontrollierte. Sie erzählt, wie Anthony in das Zimmer floh, wie sein Vater ihm folgte, die Tür einschlug, wie die Schüsse fielen. Sie beschreibt erneut, dass es keine Spuren eines Kampfes gab, dass Anthony später selbst gestand, dass sein Vater unbewaffnet war. Und doch, wer kann sagen, was Jahre der Angst mit einem Menschen machen? Die Staatsanwaltschaft von East Baton Rouge Parish ringt um ein gerechtes Urteil. Bezirksstaatsanwalt Hiller Moore betont, dass weder sein Büro noch die Polizei zu Beginn der Ermittlungen Zugang zu den medizinischen Gutachten hatte, die später Anthonys Zustand belegen werden. Wir wussten nichts davon, sagt er. Doch nun, nach Monaten der Beratung und der Prüfung neuer Beweise, sei man zu einer Entscheidung gekommen. Wir denken, dass es das beste und fairste Ergebnis für alle Parteien ist. Der Richter verkündet schließlich das Urteil. 5 Jahre auf Bewährung. Kein Gefängnis, aber eine zweite Chance. Als der Richter das Urteil spricht, bleibt Anthony regungslos. Kein Zeichen von Erleichterung. Keine Tränen. Doch sein Anwalt weiß, für Anthony ist dies keine Niederlage. Es ist das erste Mal in seinem Leben, dass er eine Zukunft hat. Draußen vor dem Gerichtsgebäude atmet Anthony tief durch. Zum ersten Mal seit langem spürt er so etwas wie Hoffnung. Es fühlt sich gut an. Ich bin sehr glücklich, sagt er leise. Es ist kein Moment des Sieges, sondern der Erleichterung. Heute lebt Anthony in Texas, weit weg von dem Haus, das ihn gefangen hielt, weit weg von der Vergangenheit, die ihn fast verschluckt hätte. Aber sie bleibt. Die Erinnerungen an das, was war, verblassen nicht einfach. Aber vielleicht mit Zeit und Unterstützung kann er endlich das Leben führen, das ihm so lange verwehrt wurde. Ein Leben, das ihm gehört.
Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass wir kein Videopodcast sind. Denn dann hätte man auf jeden Fall bei mir gerade sehen können, dass ich mich sehr über das Ergebnis dieses Falls oder das Ende dieses Falls gefreut habe. Es ist ja jetzt nicht so oft, dass in unseren Fällen sowas wie, ich will es gar nicht Happy End nennen, weil es ist ja trotzdem eine ganz schreckliche Geschichte und am Ende hat Anthony ja dennoch mit ganz vielen Dingen zu kämpfen. Aber ich würde mal sagen, für Blackbox-Verhältnisse oder True-Crime-Verhältnisse ist es ein, in Anführungszeichen, Happy End. Und deswegen finde ich es irgendwie erfrischend, dass ein Fall doch mal so zu Ende geht, wie man ihn sich vielleicht in der Mitte des Falls gewünscht hätte. Denn ich habe bei mir bemerkt, dass ich immer mehr in die Richtung gerutscht bin mit, wer ist eigentlich das Opfer?
Ja, ich fand den Fall deswegen auch so interessant, weil es ist wahnsinnig schwer, Informationen dafür im normalen Internet zu finden.
Ja.
Also wirklich, es ist so überflutet alles mit dieser Netflix-Dokumentation, dass es total schwer ist, Zeitungsberichte oder sowas zu finden, obwohl der Fall ja vor gar nicht so langer Zeit verhandelt wurde.
Mhm.
Und ich weiß, was du meinst mit dem, dass man irgendwie nicht ganz sicher war, wer da jetzt am Ende Täter und wer Opfer war, bis zu einem gewissen Punkt. Und dass man irgendwie auch nicht so richtig wusste, was ist da eigentlich passiert? Was ist da abgelaufen?
Ja.
Also für mich war der Fall, während ich ihn geschrieben habe, schon so chaotisch. Und ich habe versucht, das in den Fall zu übertragen, weil ich wollte, dass ihr das gleiche Plot-Twist-Chaos-Gefühl habt, das ich auch hatte. Ich hoffe, ich habe das ein bisschen hinbekommen.
Ich hatte es auf jeden Fall. Ich war am Anfang total irritiert. Ich hatte irgendwie auch am Anfang gedacht, dass diese Susan die Mutter von Anthony war. Dann war es ja doch Theresa. Also ich war am Anfang total überfordert. Ich glaube, mein absoluter Hä-Moment war, als du berichtet hast, dass in der Gärtnerei aufgefallen sei, dass Anthony nicht mal wusste, wer seine Großeltern sind oder den Namen seiner Mutter nicht kannte. Und das, da dachte ich mir wirklich so, was? Was?
Ja, der wusste nicht mal, ob er Großeltern hat. So, dass sein Vater hat ihm nie irgendwas dazu erzählt. Er wusste nicht, wie seine Mutter heißt. Es gibt in der Dokumentation eine Szene, wo die beiden das erste Mal miteinander telefonieren, seine leibliche Mutter und er. Und da fragt er, bist du irgendwas Webb? Und dann sagt sie, ja, ich bin Theresa Webb, das ist mein Mädchenname. Er wusste nicht mal, wie seine Mutter mit Vornamen heißt. Und ich finde es halt so krass, einfach wie erst im Nachhinein rausgekommen ist, wie heftig er kontrolliert und eingesperrt wurde. Also er wurde auch in dem Verhör, wird er gefragt, kannst du schreiben? Und seine Antwort darauf ist, ja, ich kenne alle Buchstaben des Alphabets.
Mhm.
Und da musst du dich doch auch irgendwie, also das fand ich irgendwie schräg, weil ich mir so dachte, wenn dir ein 17-Jähriger auf die Frage, ob er schreiben und lesen antwortet mit, ich kenne alle Buchstaben des Alphabets, das ist doch irgendwie eine komische Antwort.
Ja, konnte er schreiben?
Ja, also ehrlich gesagt bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich glaube schon, ja. Aber diese Antwort ist ja schon irgendwie weird.
Ja.
Und dass sein Vater ihn halt komplett getrackt hat, der hatte so ein bezahltes GPS-Track-System.
Das ist so wild.
Und er hat alle getrackt in der Familie. Und bei Anthony, dass er dann bei der Arbeit anruft und sagt, der hat sich seit einer halben Stunde nicht bewegt, was macht der eigentlich? Und die Kollegin erzählt halt, der hat Pflanzen gedüngt, die halt alle auf der gleichen Stelle standen. Deswegen hat er sich halt nicht bewegt. Und dann hat sein Vater hier angerufen und hat den Chef gefragt, was sein Sohn gerade macht, weil der sich nicht bewegt.
Da ist aber doch, also es tut mir leid, aber da muss man ja auch mal fragen, was bei Bird Template so falsch ist. Weil, also ich meine, man muss sich doch denken können, dass das ein bisschen weird rüberkommt, oder? Wenn du da anrufst bei dem Chef deines Sohnes und sagst, Entschuldigung, ist hier auf meinem GPS-Tracker, dass mein Sohn sich seit 30 Minuten nicht bewegt.
Ich weiß halt nicht, wie ungewöhnlich GPS-Tracker an sich sind, weil ich, da bin ich jetzt auch heftig gebiased durch Social Media, aber ich das Gefühl habe, dass es in manchen Kulturen vertretener ist oder auch normaler ist, den Standort von Leuten die ganze Zeit zu haben.
Ja, das schon. Ich meine, es gibt ja auch so Find My Phone, dass irgendwie Freunde das voneinander haben oder Partner.
Ja.
Aber es ist ja nochmal was anderes, irgendwie das halt so zu haben, was ja teilweise auch bestimmt auch sinnvoll ist. Teilweise, keine Ahnung, wenn man abends, spätabends vielleicht auch besonders als Frau unterwegs ist und weiß, okay, meine beste Freundin oder mein Partner oder meine Schwester oder mein Bruder, die sehen, wo ich bin und die wissen, was mit mir passiert. Das kann ja auch was Beruhigendes haben und einen Sicherheitsaspekt haben. Aber es ist ja nochmal was anderes, wenn dann wirklich ein Familienmitglied im mindestens ja wohl halben Stundentakt da reinguckt und wirklich kontrolliert, was die andere Person macht.
Auf jeden Fall. Also deswegen, das fanden die ja auch alle so komisch.
Ja.
Dass er von seinem Vater so krass kontrolliert wurde, dass er nicht wusste, was ein High Five ist. Es muss richtig random gewesen sein, weil sie so meinte, wow, gut gemacht, High Five. Und er war so, was? Was soll ich machen?
Krass, so basic soziale Umgangsformen haben also gefehlt.
Ja. Ja, und es kam halt Stück für Stück raus, dass er die Schule nicht besuchen durfte, dass er nicht aus dem Haus gehen durfte, dass er keine Freunde treffen durfte, dass er all diese Sachen nicht machen durfte und sein Vater ihn zwar zur Arbeit geschickt hat und ihn da aber die ganze Zeit kontrolliert hat. Und dieser Streit an dem Abend, an dem er seinen Vater erschossen hat, ist ja auch nur deswegen entstanden, weil sein Vater wissen wollte, mit wem er schreibt und was er macht. Und er hat gewartet, bis Anthony schläft, weil die beiden sich viel gestritten haben. Und hat dann seine Nachrichten durchsucht und hat Nachrichten von seiner Ex-Frau gefunden.
Ja.
Von Anthonys Stiefmutter also. Und ist daraufhin halt komplett ausgeflippt. Bird selber ist schon gewalttätig ab dem Moment, an dem er überhaupt in Erscheinung tritt, sage ich mal. Also das erste Mal, dass wir ihn irgendwie treffen, in Anführungszeichen, ist, als er mit Theresa zusammenkommt. Und da ist er schon ein gewalttätiger Mann.
Ja.
Und in dem Moment, wo Susan ihn verlässt, also die Stiefmutter von Anthony, verlässt ihn ungefähr ein halbes Jahr, bevor dieser Streit zwischen den beiden eskaliert. Und in dem halben Jahr fängt Bird halt an, super viel Kokain zu konsumieren, ist plötzlich die ganze Zeit betrunken und unberechenbar und trägt den Großteil der Zeit geladene Pistolen in seinen Taschen und läuft damit durchs Haus. Und Anthony ist der Einzige, der noch mit ihm in diesem Haus lebt und das Haus nicht verlassen kann. Und sein Vater läuft den ganzen Tag betrunken und intoxikiert mit geladenen Waffen in der Hose durchs Haus.
Und lässt die an Orten liegen wie dem Badezimmer.
Ja, und das war halt auch so ein bisschen die Situation, warum Anthony gesagt hat, was genau hätte ich denn tun sollen? Also, was genau hätte ich denn machen sollen?
Ich frage mich noch gerade, ich weiß gar nicht, ob das in dem Fall so richtig rauskam, weil ich weiß es gerade nicht. Wurde Anthony denn auch aktiv von seinem Vater misshandelt oder war das ständig dieses psychische, diesen psychischen Druckaufbau, diese psychische Kontrolle, also quasi psychische Misshandlung?
Beides. Er hat ihn auch geschlagen.
Okay. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht.
Er hat ihn geschlagen, er hat ihn geschubst, er hat ihn eingesperrt, er hat ihn bedroht und er hat ihn halt so richtig, richtig, richtig krass kontrolliert. Und es wird in der Dokumentation, kommt auch nicht ganz raus, was genau da alles passiert ist zwischen Susan und Bert an Gewalt. Und es kommt auch nicht so richtig, also irgendwie, sie sind sehr, also Susan und ihr Sohn, sie hat einen Sohn aus erster Ehe und den bringt sie halt mit. Und die beiden sind sehr bedeckt, was dieses Thema angeht. Also da wird nicht viel geredet über, was da an Gewalt oder so passiert ist.
Mhm.
Alles, was der Sohn sagt, ist, dass Anthony für ihn wie ein Bruder ist. Also, dass sie einfach Brüder sind in seiner Wahrnehmung.
Mhm.
Und dass er für ihn alles tun würde und dass er einfach nur hofft, dass es ihm besser geht und dass er die Unterstützung bekommt, die er braucht und dass er für ihn da ist. Und dass er sagt, bevor meine Mutter Bert kennengelernt hat, konnten wir so offen über alle möglichen Sachen Witze machen. Und ab dem Moment, wo sie mit Bert zusammen war, wurde plötzlich alles ernst.
Kein gutes Zeichen.
Gar kein gutes Zeichen.
Ich muss auch sagen, ich habe mich so während dem Fall auch immer mal wieder dann halt zurückversetzt in so Anthonys Perspektive, gerade auch zum Tatzeitpunkt. Und habe mir gedacht, naja, mit dem Wissen, das man jetzt so gegen Ende des Falls dann hatte, habe mir so überlegt, naja, was hätte er denn für eine andere Möglichkeit gehabt? Denn die Staatsanwaltschaft meinte ja, zu Beginn zumindest, ja, er hätte ja auch fliehen können, er hätte auch was anderes machen können. Aber ich denke mir gerade so, wenn er einen GPS-Tracker hatte, also keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wo der war, ich weiß ja nicht, ob er den hätte loswerden können, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass er seinen Vater als sehr übermächtig erlebt hat und als, ich weiß nicht, wie so eine Kontrollinstanz, die man nicht los wird.
Ja.
Und dann noch denke ich mir, dass Bert ja, wie du gerade gesagt hast, unter Kokain war, betrunken, also ganz stark intoxikiert, jeden Tag mit den geladenen Waffen rumrennt. Und ich stelle mir das so beängstigend vor, ein erwachsener Mann, der schon seit Jahren mich kontrolliert, mich misshandelt, mich psychisch unter Druck setzt und der einfach für mich so allmächtig wirkt und ich in diesem Moment so ohnmächtig bin. Und dann hämmert der wie ein Verrückter gegen diese Badezimmertür und auf einmal hört er auf. Und klar, es gibt diese Möglichkeit, vielleicht durchs Fenster rauszugehen. Aber aus Anthonys Perspektive würde ich jetzt nicht sagen, dass er irgendwie die Hoffnung hatte, seinem Vater je zu entkommen. Oder bin ich da falsch?
Ja, also ehrlich gesagt, sagt er selber das auch so ein bisschen. Also Susan hat damals, als sie sich getrennt hat, versucht, Anthony mitzunehmen. Und da ist quasi die Hölle über ihr losgebrochen. Also es war sehr, sehr klar, du kannst gehen, aber mein Sohn bleibt hier. Er selber sagt auch in den Interviews, dass der Plan nicht war, seinen Vater umzubringen. Er hat nicht gedacht, ich bringe ihn um und dann hat er Ruhe. Er hat gedacht, er schießt auf ihn, dann wird er verletzt, dann kommt er hier endlich raus und dann kann er endlich gehen, dann ist er endlich frei. Sein Vater kommt ins Krankenhaus, muss da länger bleiben, die Ärzte retten ihm das Leben, kümmern sich um ihn und Anthony ist frei. Und dann hat es endlich ein Ende, weil er das Gefühl hatte, dass niemand anders ihm helfen kann, weil niemand anders mächtiger ist als sein Vater.
Und die Erfahrung hat er ja auch gemacht. Ich meine, seine leibliche Mutter hat versucht, ihn bei sich zu behalten. Und das ist mehrfach schiefgegangen, sage ich jetzt mal. Mehrfach hat Bert einfach seinen Sohn genommen und ist gegangen. Und sie hat es nicht aufhalten können. Dann Susan, die auch ihn mitnehmen wollte und auch dafür sorgen wollte, dass es ihm gut geht und dass er in Sicherheit ist. Und auch sie hat es nicht geschafft. Also ich kann das nachvollziehen, dass man dann davon überzeugt ist, dass niemand quasi gegen Bert ankommen kann.
Ja, es gab unterschiedliche Quellen. Ich habe ja gesagt, es war so ein bisschen schwierig rauszufinden, was auch in der Netflix-Dokumentation, ob das 100% alles so abgelaufen ist oder ob da Sachen, ne, also das ist ja häufig die Challenge bei Fällen, rauszufinden, was wirklich passiert ist, wenn man nicht die ganze Zeit bei Gericht selber dabei war.
Ja.
Und da ist es halt so, dass es unterschiedliche Berichte gibt, denen nach die Polizei bei denen sogar auch ein paar Mal gewesen sein soll, weil er angezeigt wurde von den Nachbarn, weil er einmal Nachbarn bedroht hat im betrunkenen Zustand. Und die Polizei, er hat es immer geschafft, sich rauszureden. Und dann ist die Polizei einfach wieder gegangen. Also es war einfach, als hätte niemand jemals die Möglichkeit, irgendeine Form von Konsequenz an diesen Mann zu bringen.
Das ist ja krass. Und auch, dass er, da habe ich auch so einen richtigen What-the-fuck-Moment, als du erzählt hast, dass er dann die Polizisten davon überzeugt hat, dass er einen Anspruch auf das Sorgerecht hat. Und dass die dann einfach dahin gegangen sind und dieses Kind geholt haben. Und ich denke mir so, Entschuldigung, soweit ich weiß, dürft ihr das erstmal gar nicht entscheiden. Und außerdem gibt es ein Gerichtsurteil, nachdem Anthony ja bei seiner leiblichen Mutter hätte bleiben sollen. Und trotzdem gehen die da rein und ziehen es durch. Also ich denke mir so, was ist denn los bei denen?
Ja, das Problem oder der Punkt war, dass es aus unterschiedlichen Bundesstaaten unterschiedliche Urteile gab.
Ach nee, wieder das und Thema.
Genau, und er hatte ein Urteil im Rücken, auf Basis dessen er das alleinige Sorgerecht hatte. Und die Oma sagt auch, dass sie das Gefühl, also dass sie auch das Gefühl hatte, dass das irgendwie nicht legal ist, was da gerade passiert. Aber dass sie nicht die Möglichkeit gesehen hat. Sie meinte, ich sag doch nicht einem Polizisten, dass das illegal ist, was er da gerade macht.
Ja, ich kann das auch schon verstehen. Ich meine, die Großmutter, die sich dann vielleicht auch nicht traut, sich gegen einen Polizeibeamten durchzusetzen, die da unsicher ist. Vor allem, wenn ein Polizeibeamte kommt und sagt, dass das Kind jetzt mitgenommen werden muss. Klar, natürlich kannst du dich da dagegen stellen, aber ich glaube nicht, dass du das voraussetzen kannst, dass das jeder einfach so tut, weil das halt auch extreme Zweifel in ihr wahrscheinlich ausgelöst hat und sie wahrscheinlich auch total zerrissen war, so okay, was ist jetzt richtig, was darf ich jetzt und was darf ich nicht?
Ja, und was man an der Stelle berücksichtigen muss, und das will ich dazu noch sagen, weil ich diese Dynamik sehr bezeichnend fand. Und zwar ist Bert ja ursprünglich mit Theresa zusammen und Theresa ist die leibliche Mutter von Anthony. Mhm. Und Theresa kommt wiederum aus einem Haushalt, bei dem ihre Mutter mit einem Mann zusammen war, der sich an jungen Mädchen vergangen hat. Unter anderem an Theresas Mutter, also an seinen eigenen Töchtern. Und Theresas Mutter, also die Ehefrau von dem Mann, der sich an ihren Töchtern vergangen hat, kommt wiederum aus einer Familie zwischen zwei Menschen, bei denen der Mann Alkoholiker war und seine Frau und seine Kinder grün und blau geschlagen hat.
In meinem Kopf baut sich gerade ein Genogramm auf.
Korrekt. Und deswegen fand ich diesen Fall auf zwei Ebenen sehr bezeichnend. Ich habe diese Netflix-Dokumentation nämlich eigentlich nur gesehen, weil ich sie interessant fand.
Ja.
Und dann haben zwei Boxen in meinem Kopf getickt und ich dachte, okay, das nehme ich mit in den Podcast, weil es diesen Aspekt gibt von Gewalt in der ersten Generation und Alkoholmissbrauch, in der nächsten Generation Gewalt und sexuellen Missbrauch, in der Generation danach wieder Gewalt. Also es ist, es geht über mehrere Generationen und die Frau, in dem Fall war es immer die Frau, die einen gewalttätigen Partner hat. Also erst, wenn du es von unten denkst, Theresa mit Bert, dann eins nach oben, Theresas Mutter mit dem Mann, der sich an Theresa vergeht. Und dann noch eins darüber, der Urgroßvater, der Alkoholiker ist und seine Ehefrau und seine Kinder schlägt. Also Theresas Mutter.
Wenn ich mir vorstelle, dass es eine Patientin von mir wäre, dann glaube ich, würde ich in einer der nächsten Stunden mal die Frage stellen, wie denn generell eine Beziehung so aussieht, was sie da so gelernt hat.
Ja, was ich sehr, sehr bezeichnend fand, war, dass Theresas Mutter, also Anthonys Oma, in einem Interview sagt, ich weiß, dass wir einen Circle of Violence haben, aber ich wusste einfach nicht, wie ich den brechen soll. Und das fand ich so bezeichnend, dass ich mir dachte, oh mein Gott, wir müssen darüber reden. Wir müssen darüber reden. Es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil das ist ja kein Einzelfall. Und Dinge über mehrere Generationen hinweg weiterzugeben, ist kein Einzelfall. Und dass Leute im Zweifelsfall zu wenig darüber nachdenken, ist auch kein Einzelfall. Und ja, wir müssen in diesem Podcast, wir müssen darüber sprechen.
Vielleicht, um euch nochmal kurz abzuholen, Circle of Violence beschreibt einen sogenannten Gewaltkreislauf, der in, jetzt in unserem Fall, Familien vorkommt. Das ist einfach dieser Kreislauf von Gewalt, der sich, wie in diesem Fall, in jeder Generation gefühlt wiederholt und damit dazu führt, dass sich dieser Gewaltkreislauf auch immer mehr stabilisiert. Tatsächlich gibt es für diesen Circle of Violence natürlich auch Studien. Eine der einflussreich längsten Studien dazu wurde von Katie Spatz-Widom durchgeführt. Und sie untersuchte Fälle von Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung und auch von sexuellem Missbrauch aus den Jahren 1967 bis 1971. Anschließend hat sie die Entwicklung der Betroffenen über fast 30 Jahre lang verfolgt. Und diese Studie hat gezeigt, dass misshandelte Kinder ein erhöhtes Risiko für spätere Kriminalität aufwiesen. 16% dieser misshandelten Kinder wurden später straffällig, verglichen mit 8% in der Kontrollgruppe, die eben nicht in diesen Circle of Violence reinfallen würden. Eine weitere Längsschnittstudie verglich misshandelte Kinder mit nicht misshandelten Geschwistern. Und da zeigte sich bei 16% der misshandelten Gruppe später ganz starke Jugendkriminalität. Und in der nicht misshandelten Gruppe lag die Rate bei etwa 8%. Das heißt also schon vergleichbare Werte zu der einflussreichsten Längsschnittstudie von Widom, die wir jetzt gerade erwähnt haben. Man kann also schon sagen, dass Dauer und Schwere der Misshandlung das Ausmaß späterer Kriminalität bedingen. Und wenn wir das jetzt auf den Fall von Anthony und seiner Familie ja eigentlich übertragen, dann ist es nicht verwunderlich, dass es da immer wieder zu Gewalttätigkeit kommt und die auch immer wieder wiederholt wurde. Denn zum einen haben wir Muster, Beziehungsmuster, Verhaltensmuster, die weitergegeben werden, die erlernt werden und damit ja immer wieder wiederholt werden. Und wir haben diesen Einfluss, dass Misshandlung in der Kindheit dazu führen kann, dass Gewalttätigkeit oder Straffälligkeit im Erwachsenenalter zunimmt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wie kann man denn diesen Kreislauf durchbrechen? Denn ich meine jetzt auch Anthony, der ja, wo schon der Eindruck entstehen könnte, dass er jetzt da einen Stopp gesetzt hat, hat ja eigentlich diesen Kreislauf der Gewalt nicht durchbrochen. Er hat nämlich seinen Vater ja gewaltsam getötet, er hat ihn erschossen. Bedeutet, eigentlich hat er dieses Traumata der Familie damit ja unbeabsichtigterweise weiter fortgeführt. Um diesen Kreislauf zu stoppen, ist es total wichtig, dass man im ersten Schritt, am besten in der Psychotherapie, das ist da vor allem auch je nach Schweregrad auf jeden Fall the place to be dafür, wäre einer der ersten Schritte zu erkennen und zu reflektieren, was in der Familie passiert und warum das immer wieder passiert. Denn wie wir schon gesagt haben, wenn Gewalt immer wieder in Familien auftritt, dann wird sie als normal oder als unausweichlich empfunden. Das heißt, Menschen, die diese Gewalt erfahren haben, neigen dazu, diese Muster weiterzugeben. Und das passiert oft unbewusst.
Das gilt übrigens nicht nur für Gewalt, sondern das, was wir hier zusammengefasst oder gefasst haben oder was wir euch gerade vorstellen, gilt auch für dysfunktionale Verhaltensweisen, die durch Familien hinweg weitergegeben werden. Also man kann aus dysfunktionalen Verhaltensweisen ausbrechen. Man kann diese Kreisläufe beenden. Es muss ja nicht immer unbedingt körperliche oder psychische Gewalt sein. Es kann auch einfach sein, dass es eine dysfunktionale Streitkultur gibt, dass man zum Beispiel in der Familie, dass es so ist, dass man sich im Streit immer anschreit, was mehr oder weniger unter emotionaler Gewalt einzuordnen wäre. Und auch das könnt ihr mit genau den gleichen Mechanismen durchbrechen.
Dabei kann es helfen, sich folgende Fragen zu stellen. Zum einen, wie wurde oder wird denn in meiner Familie mit Wut oder Konflikten oder auch Machtgefällen umgegangen vielleicht? Welche Verhaltensweisen habe ich von meinen Eltern oder Großeltern übernommen? Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, der auch in den Psychotherapien, die ich in diesen Fällen bisher durchgeführt habe, einen großen Raum eingenommen hat. Welche Glaubenssätze über Beziehungen, über Kontrolle oder über Strafe wurden mir vermittelt? Und da möchte ich auch hinzufügen, auch in Bezug auf Selbstwert. Das ist irgendwas, was ich bei der Arbeit mit Glaubenssätzen immer wieder bemerke, dass die ganz oft scheinbar primär mit dem Selbstwert verknüpft sind. Das heißt auch da, ne, es geht jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht nur um Gewalt, nicht nur um Misshandlungen, nicht nur um körperliche Misshandlungen, sondern auch um sowas wie internalisierte Muster, die halt einfach auf lange Sicht zu Schwierigkeiten, ob jetzt auf psychischer Ebene oder wie auch immer, führen können.
Im nächsten Schritt ist es total wichtig anzuerkennen, dass diese Form von Gewalt, welche Art auch immer, emotionale Wunden hinterlassen hat. Und dafür muss es gar nicht traumatisch sein. Am Ende des Tages ist das Leben nun mal etwas, das Wunden und Schmerzen hinterlässt, mit denen wir uns auseinandersetzen können und manchmal auch müssen. Denn diese emotionalen Wunden, die Verhaltensweisen psychischer oder auch körperlicher Art und Weise hinterlassen haben, das aufzuarbeiten, ist am Ende des Tages der Schlüssel, damit man die Muster nicht wiederholt. Das heißt, wenn man zum Beispiel selber auf Wut oder Angst mit Aggressivität reagiert oder damit, dass man selber Sachen durch die Gegend wirft. Ich hatte mal eine Freundin, die in der Wut immer mit Büchern und sowas geschmissen hat. Ist nicht cool. Aber ihr könnt euch quasi raten zweimal, wer das bei ihr zu Hause auch immer gemacht hat. Hm. Wir lernen ja von den Leuten, mit denen wir aufwachsen. Und es ist wichtig, dass man in dem Moment merkt, oh, okay, ich mache das auch. Wie kann ich anders damit umgehen? Das heißt, wir müssen uns überlegen, für uns selbst, wie können wir produktiver mit Wut oder Aggression umgehen? Wie können wir produktiver mit Angst umgehen? Und je nach Schwere von dem, was ihr erlebt habt, also entweder kann es ja ein Familienmuster sein, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine destruktive Streitkultur, in der viel geschrien wird. Dann muss ich mir erstmal bewusst machen, dass ich schreie und darüber nachdenken, wie wird denn in meiner Familie mit Wut umgegangen? Schreien die auch alle? Welche Verhaltensweisen habe ich übernommen? Ah ja, meine Eltern schreien sich auch immer an. Welche Glaubenssätze habe ich vielleicht mitgenommen? Wenn ich nicht schreie und nicht laut bin, dann nimmt man mich nicht ernst. Das wäre so ein Beispiel ein Beispiel dafür. Und dann überlegen, was kann ich denn stattdessen machen? Wie kann ich meine eigenen Gefühle besser regulieren, damit ich nicht wieder anfange, Leute anzuschreien, weil ich will das vielleicht gar nicht mehr machen. Und mir ist es total wichtig, an der Stelle klarzumachen, dass es wirklich nicht wichtig ist, ob es am Ende des Tages um körperliche Gewalt oder psychische Gewalt oder was auch immer geht, sondern wirklich um den Prozess des Erkennens und Reflektierens und dann sich in diese Verletzung und in diese Erfahrung hineinbegebens, damit man selber reflektieren kann und überlegen kann, wie ersetze ich das denn jetzt produktiv? Wie kriege ich das hin? Und wie kann ich meine Gefühle anders regulieren?
Anschließend an diese ganze Selbstreflexion und an diese ganze Beschäftigung mit teilweise ja wirklich schmerzhaften Themen, wäre dann der nächste ganz große Schritt, das eigene Verhalten zu verändern. Denn natürlich, jetzt weiß man das vielleicht alles in diesem Status und weiß, okay, ich weiß, warum ich das mache, ich weiß, wer das noch macht und ich weiß, wie das so bei mir passiert. Aber der Schritt dazu, eben das Verhalten zu ändern, ist nochmal ein ganz großer. Und vielleicht, wenn ihr jetzt jemand seid, der vielleicht gerade in so einem Prozess ist oder vielleicht irgendwann mal in so einem Prozess sein wird, lasst euch gesagt sein, sowas funktioniert nicht von heute auf morgen. Es ist ganz normal, dass wenn man versucht, es zu verändern oder wenn man dabei ist, das zu verändern, dass es Rückfälle gibt, dass man immer wieder vielleicht auch mal in alte Verhaltensmuster zurückrutscht. Das ist überhaupt gar keine Schande, das ist ein ganz normaler Prozess. Es ist nun mal so, dass so Verbesserung oder ein Prozess nicht linear verläuft, sondern immer wieder schwankend. Und das Wichtige ist einfach, dass ihr euch damit auseinandersetzt, dass ihr euch bemüht, es zu verändern, dass ihr da immer wieder reflektiert und immer wieder quasi vielleicht auch Rücksprache haltet, dann eben mit einem Therapeuten, der euch dabei begleitet. Und dann wird das auch funktionieren.
Als letzter Schritt bleibt noch, dass man versucht, Beziehungsdynamiken ganz bewusst neu aufzubauen. Ich habe das neulich auf Instagram gesehen, dass es Leute gibt, die zum Beispiel so ganz witzige Verhaltensweisen an den Tag legen, wenn sie sich streiten, dass sich die Paare gleichzeitig sagen, ich habe recht, du hast recht, lohnt es sich darüber zu streiten? Nein. Lieben wir uns? Ja. Und dann sich irgendwie zweimal im Kreis sehen und lulululu machen, damit es so ein bisschen albern ist.
Ah, das kenne ich, das habe ich glaube ich auch gesehen.
Genau. Und das finde ich zum Beispiel, dass man wirklich ganz bewusst sagt, wie wollen wir damit umgehen? Also vielleicht kann ich auch einfach auch mal teilen, weil ich habe selber auch mich damit auseinandergesetzt, wie ist meine Streitkultur, was habe ich irgendwie mitgenommen, wie habe ich gestritten, welche Streitkultur habe ich gelernt und möchte ich diese Streitkultur noch? Und ich habe zum Beispiel selber gemerkt, dass meine Art der Kommunikation in Konflikten nicht so gewaltfrei war, wie ich sie gerne gehabt hätte. Und ich habe mich ganz viel mit gewaltfreier Kommunikation auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe, dass viele von meinen Streitsituationen, so mit Anfang 20, häufig in einem richtig handfesten Konflikt geendet haben, wenn ich versucht habe, einfach was anzusprechen, das mich stört. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum endet das denn immer in so einer Katastrophe? Warum wird das denn immer so ein fetter Streit, wenn ich einfach nur versuche zu sagen, hey, das finde ich gerade irgendwie ein bisschen schwierig, ich hätte mir gewünscht, das bla bla bla, können wir beim nächsten Mal so und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich nämlich gar nicht sowas sage wie, das hat sich für mich gerade nach dem und dem angefühlt, ich hätte mir gewünscht, sondern das, was ich gesagt habe, war, was soll die Scheiße, das fand ich richtig doof, jedes Mal machst du das und das, niemals tust du das und das, weißt du eigentlich, wie sich das für mich anfühlt, immer musst du das machen. Und ich mich gewundert habe, dass da niemand produktiv mit umgehen kann. Und ich habe den Prozess quasi selber so ein bisschen durchgemacht für mich und überlegt, wie kann ich das denn irgendwie besser machen? Und warum genau kommuniziere ich überhaupt so? Und was ist für mich der Hintergrund dessen? Und wo habe ich das überhaupt gelernt? Wer macht das in meiner Familie zum Beispiel auch? Und habe mich mit meinem Partner auch zusammen hingesetzt und dann haben wir aktiv besprochen, wie wir Konflikte zusammen lösen wollen und wie wir miteinander kommunizieren wollen und versuchen uns auch gegenseitig immer wieder daran zu erinnern, indem wir zum Beispiel, wenn einer von uns sowas sagt wie, oh, immer lässt du die Spülmaschine offen stehen, dass wir uns gegenseitig angucken und der andere so sagt, ja, ich mach das wirklich immer. Und dann müssen wir beide lachen.
Ja, manchmal kann es da voll hilfreich sein, das irgendwie so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Einfach nur, um das so zu markieren, dass es halt ein bisschen die Ernsthaftigkeit rausgenommen wird.
Natürlich gilt das nicht für jede Art von destruktiver Verhaltensweise. Wenn wir tatsächlich von gewalttätigem Verhalten sprechen und auch von einem Circle of Violence, also wo es wirklich um massive körperliche und emotionale Gewalt geht, dann würde ich an der Stelle gerne noch ein, zwei Sachen mitgeben. Das eine ist, dass es super schwer ist, sich für eine neue Art und Weise von Verhalten zu entscheiden, wenn man um sich herum weiterhin Menschen hat, die in den alten Mustern bleiben. Das heißt, wenn ihr in eurer Familie Verhaltensweisen habt, bei denen es tatsächlich um körperliche Gewalt geht und die Aggressivität körperlich ausgelebt wird in Konflikten, dann müsst ihr an der Stelle im besten Fall Grenzen setzen. Versucht, euch davon zu distanzieren, auch wenn es total schwer ist und auch wenn die Menschen euch wahnsinnig am Herzen liegen. Aber es ist schwer, sich aus einer Verhaltensweise herauszuziehen, wenn um uns herum alle weiterhin die gleiche Verhaltensweise nutzen. Weil ihr dann de facto im Nachteil seid. So dumm, wie es klingt, weil alle anderen, die körperliche Gewalt nutzen und sich nicht scheuen, sie zu nutzen, sind körperlich deutlich machtvoller, als ihr es seid, wenn ihr euch dagegen entscheidet. Und ihr müsst euch nicht einem solch toxischen Umfeld aussetzen. Ihr müsst dann nicht drin bleiben aufgrund von Loyalität. Ihr habt ein Recht darauf, euch selber zu entscheiden für das, wie ihr euer Leben verbringen wollt, wie ihr Konflikte lösen wollt. Und ihr habt ein Recht auf körperliche Unversehrtheit per Gesetz. Und was ich auch super wichtig finde, ist, über alle Verhaltensweisen hinweg, das ist ganz oft ein automatisiertes Verhalten. Wir haben das ganz früh gelernt, wie wir mit Wut umgehen, mit Angst umgehen. Wir haben das in unseren Familien gelernt, von unseren Eltern, von den Menschen um uns herum, die uns sozialisiert haben. Und es ist wahnsinnig schwer, da rauszukommen. Und jetzt habe ich gerade so eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählt. Das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit einem Circle of Violence im eigentlichen Sinne. Aber mir war es wichtig, auch ein bisschen ein abgeschwächteres Beispiel dafür zu geben, weil ich weiß, dass ganz viele von euch uns in Nachrichten geschrieben haben. Könnt ihr ein bisschen mehr dazu sagen, wie ich selber damit umgehen kann mit destruktiven Verhaltensmustern aus meiner Familie? Und mir war wichtig, dass wir es hinkriegen, das für beide Bereiche zu erklären, weil die Abläufe die gleichen sind. Aber natürlich ist die Intensität eine ganz andere. Und was mir auch wichtig ist an der Stelle, ihr dürft euch und sollt euch Hilfe suchen, wenn ihr sie braucht. Es ist vollkommen in Ordnung zu sagen, ich komme aus einer Familie, in der Gewalt Kommunikationsmittel ist. Ich komme aus einer Familie, bei der ich nicht weiß, wie ich da das schaffen soll, das zu durchbrechen. Ich habe Angst, das irgendwann mal an meine Kinder weiterzugeben. Ich habe Angst, das in meine Beziehung mit reinzubringen. Sucht euch Hilfe, es ist in Ordnung, ihr müsst euch nicht schämen. Im Gegenteil, ihr könnt unfassbar stolz auf euch sein, wenn ihr es geschafft habt, diesen Kreislauf zu durchbrechen und euch für euch einzusetzen. Ich habe nämlich mal einen, wie ich finde, sehr, sehr, sehr schlauen Satz gehört für diejenigen unter euch, die irgendwann mal Kinder bekommen wollen oder Kinder haben. Aber ich finde, es gilt genauso für Beziehungen. Jeden Konflikt und jeden Kampf, den ihr nicht kämpft, müssen eure Kinder kämpfen. Und von daher, wenn ihr euch mit den Beziehungsmustern und Verhaltensmustern nicht für euch selber auseinandersetzen wollt, dann setzt euch dafür auseinander, für all die Menschen um euch herum, die ihr lieb habt und die ihr mitsozialisiert und denen ihr im Zweifelsfall dieses Verhalten vielleicht beibringt, insbesondere wenn es eure Kinder sind.
Ich würde an der Stelle mich gerade vielleicht auch noch mal kurz dranhängen, einfach weil ich gerade auch noch mal an einen psychotherapeutischen Kontext denken musste und an zwei Patienten, die ich aktuell habe, die schon die sechste Therapie machen und teilweise total verzweifelt darüber sind, von wegen, ich habe doch jetzt schon 3 Therapien hinter mir, warum funktioniert das nicht? Warum bin ich immer noch nicht frei von diesen Mustern und warum ist es immer noch nicht okay? Jetzt haben wir das ja alles, sind wir das alles durchgegangen und es hört sich alles sinnvoll an und es hört sich alles plausibel an und hört sich vielleicht auch easygoing an im ersten Ding. Aber das ist es auf gar keinen Fall, das haben wir ja schon gesagt. Und ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass manchmal auch eine Therapie nicht ausreicht. Und wenn ihr vielleicht eine Langzeittherapie habt und ihr da kleine Fortschritte macht, dann ist es schon ein Erfolg. Und es ist auch okay, manchmal 2, 3 Therapien in seinem Leben vielleicht in Anspruch zu nehmen. Dafür sind die da. Dafür gibt es auch Regelungen, dass man alle paar Jahre auch ohne Gutachterverfahren ganz einfach wieder in eine Therapie reinkommen kann. Und das ist vollkommen in Ordnung und ganz normal, dass manchmal manche Dinge einfach nicht in einem Therapieverlauf erledigt sind.
Und für diejenigen von euch, die jetzt sagen, schön und gut, aber das würde ich gerne irgendwie nochmal nachlesen und ich würde gerne mehr darüber wissen, für die habe ich eine Buchempfehlung. Und zwar ein Buch mit dem Titel It Didn't Start With You. Also es hat nicht mit dir angefangen, von Mark Wallen. Und das Buch befasst sich grundsätzlich mit dem Konzept von vererbten Familientraumata. Das ist jetzt nicht 100% das gleiche wie der Circle of Violence, aber es geht basically darum, dass es bestimmte Erlebnisse gibt, Dinge gibt, die die nächste Generation beeinflussen oder die Auswirkungen auf folgende Generationen haben können. Und da geht es um ganz unterschiedliche Aspekte, nämlich auch um Zellbiologie und um Epigenetik, um zu zeigen, wie Traumata sogar auf epigenetischer Ebene weitergegeben werden können. Und es geht eben auch um Methoden und Techniken, wie man vererbte Muster identifizieren kann, wie man versuchen kann, sie aufzulösen und wie man für sich selber herausfinden kann, wie kann ich das besser machen? Wie kann ich das anders machen? Und mir ist es, wie gesagt, mir war diese Folge so wichtig, weil ich denke, Misshandlungen in einer Familie, die reichen ja extrem breit. Und für mich gibt es irgendwie von körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt bis zum Gaslighting in der Familie eine unglaubliche Bandbreite. Wir nehmen alle irgendwas mit aus unseren Familien, das uns nicht gefällt. Wir nehmen alle irgendwelche Verletzungen mit. Im besten Fall sind sie möglichst klein. Aber auch dann lohnt es sich zu hinterfragen, weil wir müssen ja nicht unbedingt die gleichen Fehler machen, die unsere Eltern schon gemacht haben. Es wäre ja schön, wenn wir vielleicht andere Fehler machen können, als die, die unsere Eltern gemacht haben. Aber wenn es am Ende des Tages auch um größere Sachen geht, du hast vorhin anhand von Studien schon gezeigt, was es für Auswirkungen hat, wenn es diesen Circle of Violence in der Familie gibt und Kinder in jungen Jahren schon körperlich misshandelt werden. Aber tatsächlich gab es auch eine Übersichtsstudie zu psychischer Gewalt, nämlich zum Thema verbale Feindseligkeit der Eltern. Und verbale Feindseligkeit ist besonders schädlich laut dieser Studie, weil es darin resultiert, dass Kinder weniger Lebensfreude empfinden, geringeres Selbstwertgefühl haben, eine geringere Selbstkontrolle, mehr Verhaltensauffälligkeiten, ein erhöhtes Risiko für Depressionen, vermehrte Essstörungen und so weiter und so fort. Und für all diese Dinge, selbst für Feindseligkeit, verbale Feindseligkeit der Eltern, gibt es Untersuchungen, dass sich das und auch diese psychischen Erkrankungen wieder auf die nächste Generation auswirken kann. Und ich will das jetzt nicht überdramatisieren. Wirklich nicht. Weil jeder von uns irgendwas mit sich trägt. Aber es lohnt sich immer, hinzuschauen und es zu hinterfragen, um möglichst, auch bei den kleinen Dingen, möglichst nicht die gleichen Fehler in die nächste Generation wieder mitzugeben.
Und ich finde, das ist ein ganz gutes Schlusswort dieser doch sehr empfehlungsreichen Blackbox-Folge. Ich würde sagen, uns bleibt nichts weiter übrig, als euch unseren Lieblingssatz zu sagen, nämlich seid lieb zueinander. Und wir verabschieden uns von euch mit unserem allseits beliebten
Tschüss!
war Blackbox, der Cycling-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.
Also ich hab das Gefühl, wir haben heute Flow. Ich sag's dir, wie es ist. Upsala.